ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, dass du zu uns gesprochen hast und dass wir dein Wort in der Bibel finden und dass du auch dafür gesorgt hast, dass dieses Wort aufgeschrieben wurde und über die vielen Jahrhunderte erhalten geblieben ist und auch übersetzt wurde und dass wir heute noch dein Wort in der Bibel finden und dass du in unser Leben heute hineinsprichst, dass dieses Wort aktuell ist und alle Zeit gültig. Und wir danken dir, dass wir heute hier zum Bekenntnistag zusammenkommen dürfen, um aus diesem Wort zu hören. Wir bitten dich, dass du unter uns bist, dass du uns segnest. Dass wir hier diese Gemeinschaft erfahren, die du durch deinen Sohn gestiftet hast. Ja, wir danken dir, dass wir errettet sind durch das, was du, Herr Jesus Christus, getan hast am Kreuz und dass wir dadurch auch verbunden sind mit dir und miteinander. Wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du schenkst, dass wir mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern, mit dem Beten, mit dem Reden und mit dem Hören dich verherrlichen. Amen.
Amen.
Wir wollen nun gemeinsam das erste Lied singen, die Nummer 14, Ich freue mich in dem Herrn aus meines Herzens Grund, die Nummer 14.
Thank you.
Und wer eine Bibel mit dabei hat, kann es bitte mit aufschlagen. Epheser Kapitel 5, Vers 1 bis 21. Epheser 5, 1 bis 21. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Epheser 5, 1 bis 21. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger noch Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, denn du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Der Herr segne an uns sein Wort. Wir wollen nun aufstehen und gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen das Lied Nummer 2, nein, das Lied Nummer 11. Herr, dein Wort, die edle Gabe, das Lied Nummer 11. Herrschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören zuerst auf den Predigttext. Er steht im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Epheser 6, Vers 1 bis 4. Wer eine Bibel hat, kann es aufschlagen und aufgeschlagen lassen. Ich werde dann immer wieder auf verschiedene andere Verse im Epheserbrief auch zu sprechen kommen. Da steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In diesen wenigen Versen wird uns das biblische Grundmodell der Familie beschrieben. Wie soll die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und umgedreht nach Gottes Willen aussehen? Kinder sollen ihren Eltern gehorsam sein und Eltern sollen die Kinder in Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen. Kinder ordnen sich den Eltern unter, Eltern ordnen sich Gott unter. Und von beiden Seiten unter Gottes Schutz und Segen werden die Beziehungen in der Familie gestärkt. Und so wächst Vertrauen und Liebe zum Segen der Familie und zur Ehre Gottes. In unseren Tagen stehen die Familie und dieses biblische Grundmodell unter Beschuss. Die festen Verbindungen zwischen Mutter und Vater, zwischen Eltern und Kindern, werden immer mehr aufgelöst, ja, sie werden zerstört. Und sicherlich gäbe es da vieles zu sagen. Wir haben uns auf dem Weg hierher im Auto über das neue Bildungsprogramm unterhalten, was auch in Niedersachsen eingeführt werden soll. Und da läuft es einem kalten Rücken runter, was da drin steht. Man kann vieles sagen zu den Hintergründen, zu den Methoden und so weiter. Und wahrscheinlich werden wir heute in den Vorträgen auch einiges dazu hören. Aber in dieser Predigt werde ich kaum darauf eingehen. Es soll nicht darum gehen, wie die Gesellschaft, die Partei, die Regierung oder Vertreter des Gender Mainstreaming sich Kindererziehung vorstellen, sondern wie Gott es vorgesehen hat. Und noch eine Einschränkung. In diesen wenigen Versen geht es um die Beziehung der Kinder zu den Eltern und der Eltern zu den Kindern. Und hier werde ich den Schwerpunkt auf den ersten Teil legen. Vieles ergibt sich daraus automatisch für den zweiten Teil. Wenn wir sehen, was für Kinder wichtig ist, sehen wir auch, wo die besondere Verantwortung der Eltern liegt. Und wenn jetzt viele Großeltern hier unter uns sind, hören sie trotzdem zu für ihre Kinder und für ihre Enkel. Das ist genauso wichtig. Also da können sie auch sicherlich vieles dafür mitnehmen. Also ich werde in dieser Predigt nicht schaffen, auf beide Teile ausführlich einzugehen, aber auf den ersten Teil, den wollen wir uns genauer betrachten. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Das Thema lautet ja Ehre Vater und Mutter, ein Gebot mit Verheißung. Und den ersten Punkt habe ich überschrieben, die Auswirkung der Liebe zu Christus in der Beziehung der Kinder zu den Eltern. Die Auswirkung der Liebe zu Christus in der Beziehung der Kinder zu den Eltern. Und als erstes wollen wir mal fragen, wen meint jetzt Paulus genau hier mit Kindern? Kinder sind ja nicht nur Menschen unter 18 oder unter 16, sondern alle, die wir hier sitzen, sind Kinder, weil wir alle Eltern haben. Und unsere Eltern sollen wir ehren, unabhängig wie alt wir sind. Selbst wenn unsere Eltern irgendwann gestorben sind, sollen wir sie noch in Ehren halten. Aber dennoch geht Paulus an dieser Stelle, oder hat Paulus an dieser Stelle Kinder im Blick, die noch bei ihren Eltern leben und in einem Alter sind, in dem sie von ihnen erzogen werden. Die Spanne reicht also ungefähr bis ins junge Erwachsenenalter. Paulus spricht also junge Erwachsene an, Jugendliche an, Kinder an, aber er macht hier keine Grenze, er spricht auch kleine Kinder an. Schon die kleinen Kinder haben als Mitglieder der Familie und Gemeinde Verantwortung. Und hier geht es jetzt nicht darum, ein bestimmtes Alter festzulegen, ab wann Kinder jetzt gehorsam sein können. Es geht auch nicht darum, ein Alter festzulegen, ab wann man Kinder erziehen kann. Ja, manche haben die Meinung, ich kann mein Kind erst erziehen, wenn es sprechen kann. Eine sehr erfahrene Mutter und Krankenschwester und Kinderpflegerin sagte mir dazu, die Kindererziehung beginnt ab dem Tag, wo das Kind aus dem Bauch kommt. Und demnach beginnt auch dort die Verantwortung der Kinder, gehorsam zu sein. Natürlich wächst die Verantwortung mit dem wachsenden Verständnis der Kinder. Aber auch Kinder sind verantwortlich für ihr Handeln und damit auch verantwortlich für das Gedeihen der Familie. Und damit kommen wir zu einem nächsten Punkt, der Auftrag an die Kinder. Wofür tragen sie denn Verantwortung? Der ist hier ganz eindeutig beschrieben, da steht, seid gehorsam. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Verantwortung. Und das ist kein guter Ratschlag, keine Bitte, sondern das ist ein Befehl. Damit ist also absoluter Gehorsam gemeint. Und ein solcher Gehorsam ist heutzutage in den meisten Kreisen undenkbar. Unvorstellbar. Kindheit und Jugend werden mit Freiheit, das zu tun, was man will, und gleichzeitig für das, was man tut, nicht verantwortlich zu sein, gleichgesetzt. Junge Menschen werden nicht zum Gehorsam, sondern zur Rebellion aufgefordert. Und das beginnt nicht erst in der Jugendzeit, wenn man dann solche Magazine wie Bravo liest. Gibt es die überhaupt noch? Weiß ich nicht. Gibt es noch? Gut. Nein, also das beginnt schon ganz früh. Meine Frau und ich, wir haben 3 kleine Kinder. Und da bekommt man, wenn man Kinder bekommt, bei uns in Osnabrück von der Stadt und auch von der Krankenkasse verschiedene Papiere zugesandt, wo dann Empfehlungen draufstehen, wie man die Kinder zu erziehen hat. Und dort liest man dann etwa Folgendes: Füttern Sie Ihr Kind nur nach Bedarf. Das Kind kann auch nicht durchschlafen. Das Kind kann das noch nicht verstehen. Das brauchen Sie ihm gar nicht erst versuchen beizubringen oder von ihm zu fordern. Und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammenfasst, kommt man darauf, dass das Kind letztendlich den Ton in der Familie angeben soll und die Eltern sollen sich dann dementsprechend dem Kind unterordnen. Die Eltern sollen dem Kind gehorsam sein. Das ist letztendlich das, was dort steht. Nun, selbst wenn man diesen Irrsinn mitmachen wollte, beim ersten Kind, was macht man, wenn man das zweite Kind hat? Hat man dann 2 kleine Könige, die den Ton angeben. Und wir können uns vorstellen, dass es nicht unbedingt zu einer intensiven familiären Beziehung beiträgt, wo man sich versteht, Vertrauen hat, wo Harmonie herrscht. Wenn wir in die Zeit von Jesus hineinschauen, zur Zeit des Neuen Testaments, da war das alles undenkbar. Von allen Kindern, egal ob in christlichen oder heidnischen Familien, wurde absoluter Gehorsam verlangt. Aber wenn wir den Epheserbrief lesen, merken wir schnell, dass Paulus sich mit seinem biblischen Familienmodell auch wesentlich von den damaligen Auffassungen abgrenzt. Es geht ihm nicht einfach nur um sturen Gehorsam, sondern es geht ihm um viel mehr. Und da möchte ich uns nochmal auf die Lesung hinweisen. Darum habe ich das Stück vorher im Epheserbrief lesen lassen. Das Kapitel 5. Und Kapitel 6, da geht es ja um die sogenannte christliche Haustafel. Es geht um die christliche Familie. Und Paulus spricht am Anfang die ganze Gemeinde an. Ja, wir haben die Kapitel 5, Vers 1 bis 21 gehört. Und wenn wir da nochmal reinschauen, da werden wir sehen, es geht eben nicht nur um sturen Gehorsam, sondern es geht darum, Vers 15, weise zu werden. Es geht darum, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, Vers 17. Es geht darum, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein und sich durch ihn verändern zu lassen, Vers 18. Es geht darum, sich einander unterzuordnen in der Furcht Gottes, Vers 21. Und dementsprechend sollen die Kinder den Eltern gehorsam sein in dem Herrn. Das ist der entscheidende Zusatz. Ihr Gehorsam soll aus dem Gehorsam, aus der Unterordnung, ja der Liebe zu Christus entspringen. Was Paulus hier fordert, geht weit über äußeren Gehorsam, wie er damals überall gefordert wurde, hinaus. Es geht um die Herzenseinstellung. Es geht um Liebe zum Herrn und Liebe zu den Eltern. Und damit kommen wir zu dem Hauptpunkt: Die Liebe zu Christus prägt die Beziehung zu den Eltern. Ja, die Liebe zu Christus prägt die Beziehung zu den Eltern. Und wenn ich jetzt hier von Liebe rede und wenn man im Vergleich dazu das Kapitel 5 und das Kapitel 6 im Epheserbrief liest, dann muss man sehen, da scheint es ja um ziemlich wenig um Liebe zu gehen. Gut, da steht, der Mann soll die Frau lieben, aber ansonsten ist dort die Rede von Unterordnung und Gehorsam. Was wir verstehen müssen, ist, dass Unterordnung und Gehorsam ein konkreter Ausdruck von Liebe sind. Und hier ist wieder wichtig, den Kontext im Epheserbrief zu betrachten. Der Epheserbrief ist ja grob gesehen in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil, in den ersten Kapiteln, werden uns grundlegende christliche, biblische Wahrheiten übermittelt. Und im zweiten Teil geht Paulus dann darauf ein, wie wir sie umsetzen können, wie wir sie ausleben können. Und in der Mitte, zwischen den beiden Teilen, steht ein Gebet. Und in diesem Gebet geht es darum, wie wir vom Hören zum Tun, von der Lehre zur Anwendung gelangen. Das Gebet finden wir im Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Und in diesem Gebet bittet Paulus darum, dass wir mit der Liebe Christi immer mehr erfüllt werden. Da ist es, ja, die Liebe Christi. Darum geht es, wir sollen mit dieser Liebe immer mehr erfüllt werden. Und dann kommt dann Kapitel 5, Vers 1, dazu zu schreiben, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Also alles, was jetzt kommt, hat damit zu tun, dass wir die Liebe, die Christus uns gezeigt hat, geschenkt hat, ausleben. Dass wir Gott dafür danken. Das wird jetzt auch deutlich im Kapitel 5 ab Vers 20, ja, wo es dann der Anfang über oder die Überschrift für diese christliche Haustafel steht. Da steht, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und als nächstes, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also unterordnen, gehorsam zu sein, das bedeutet zu lieben. Und das ist nicht nur der Kontext, die Aussage des Epheserbriefes, sondern das ist die Aussage der ganzen Bibel. Und dazu möchte ich uns noch auf zwei Stellen hinweisen. Eine sehr wichtige Stelle im 5. Buch Mose, im Gesetz. Da finden wir im Kapitel 6 dieses Schema Israel, das Glaubensbekenntnis vom Volk Israel, da wo das ganze Gebot, alle Gebote zusammengefasst sind. Und da steht, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Darum geht's, lieb den Herrn. Und dann folgt darauf ein Kapitel für Kapitel für Kapitel verschiedene Gebote und Gesetze. Und diese ganzen Gebote und Gesetze sind ein Ausdruck, was es bedeutet, den Herrn zu lieben. Und dementsprechend fasst Jesus Christus dann selbst das ganze Gesetz und die Propheten in diesem Liebesgebot zusammen. Ja, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz, wurde er gefragt und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Gehorsam und Unterordnung sind ein Ausdruck der Liebe und Dankbarkeit zu Gott. Der Gehorsam zu den Eltern soll aus dem Gehorsam zu Gott entspringen. Und der Gehorsam zu Gott kann nur aus der Liebe zu Gott entspringen. Und diese Verbindung wird durch das 5. Gebot, welches Paulus hier zitiert, nochmal unterstrichen. Dieses Gebot hat eine ganz besondere Stellung in den 10 Geboten. Es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, wie Paulus das ja auch hier erwähnt. Und es ist das erste Gebot der zweiten Tafel. Die 10 Gebote lassen sich ja auch in 2 Teile teilen. Wir haben die ersten 4 Gebote, da geht es um die Beziehung, vor allem um die Beziehung zu Gott, ja, um die vertikale Beziehung. Und in den letzten 6 Geboten geht es um die Beziehung zum Nächsten, um die horizontalen Beziehungen. Und an erster und damit wichtigster Stelle in diesen horizontalen Beziehungen steht die Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Und dass diese Beziehung so wichtig ist, so eine Priorität hat, wird dann auch nochmal unterstrichen an der Stelle, die ich gerade schon gelesen habe, im Kapitel 6, ja im Anschluss an die 10 Gebote, wo dieses Liebesgebot steht. Als nächstes lesen wir dann dort: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dein Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Das gleich das nächste ist, bring das deinen Kindern bei. Schärfe das deinen Kindern ein. Eltern sind dafür verantwortlich, den Kindern Gottes Willen, sein Wort weiterzugeben. Die Eltern stehen in der Familie in dieser Weise an Gottes Stelle. Der Vater oder die Mutter, die sind natürlich nicht Gott, aber sie vermitteln den Kindern Gottes Willen. Und die Kinder sollen ihnen und damit gleichzeitig Gott gehorsam sein. Der Heidelberger Katechismus hat das wunderbar zusammengefasst, drückt das wunderbar aus in der Antwort 104, eben zu diesem Gebot. Da steht: Ich soll meinen Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen, auch mit Schwächen und Fehlern Geduld haben, und jetzt kommt der Punkt, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Die Rebellion und der Ungehorsam der Kinder werden dementsprechend mit der Rebellion und dem Ungehorsam gegen Gott gleichgesetzt. Wenn wir mal das Gesetz reinschauen, dann müssen wir da feststellen, dass dauerhaft ungehorsame Kinder, Kinder, die den Eltern fluchen oder sie schlagen, unbedingt getötet werden sollten. Das war dieselbe Strafe, die für Gotteslästerung galt. Bist du den Eltern ungehorsam? Bist du Gott ungehorsam? Die Beziehung zu den Eltern und übrigens auch zu allen anderen Vorgesetzten in der Gemeinde und Gesellschaft spiegelt die Beziehung zu Gott wider. Nun, Gott sei Dank, Christus sei Dank, müssen wir heute unsere Kinder nicht mehr bestrafen, töten lassen, wenn sie dauerhaft ungehorsam sind. Warum? Weil Christus gekommen ist und das Gesetz erfüllt hat. Und wie viel größer ist unsere Verantwortung, dass wir den Kindern von diesem Christus erzählen. Wenn wir Freizeiten haben mit Kindern und Jugendlichen oder auch Jugendkonferenzen, neulich war wieder eine, dann gibt es immer die Frage, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Ja, junge Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene haben doch immer die Frage, was ist denn der Wille Gottes in meinem Leben? Was kann ich für Gott tun? Wo kann ich ihm dienen? Ein Mitarbeiter unserer Osterfreizeiten, der schrieb mir dazu passend, die einfachste und klarste Antwort, die Ihnen sogar in Form eines Gebotes gegeben wird, kennen Sie nicht oder verachten Sie. Man will gute Werke tun und tut nicht das, was genau vor Füßen liegt, sondern sucht sich andere, oft unwichtigere oder falsche Werke, die man dann verfolgt. Luther hat in seinem großen Katechismus dazu auch einiges geschrieben. Das können Sie sich mal zu Hause durchlesen. Es ist hochinteressant, was er zu diesem Gebot schreibt. Ich möchte eine Stelle das zitieren. Soll ich gute und heilige Werke tun, so weiß ich ja kein Besseres, als meinen Eltern alle Ehre und Gehorsam zu leisten, weil es Gott selbst geheißen hat. Denn was Gott gebietet, muss viel und weit edler sein als alles, was wir selbst erdenken können. Ihr Kinder, seid gehorsam in dem Herrn oder wie dem Herrn. Das heißt, wenn ihr Christus nachfolgen wollt, dann macht es so, indem ihr euren Eltern gehorsam seid. Ganz einfach, nicht? Und doch so eine große Herausforderung. Es geht eben ja nicht nur um den äußeren Gehorsam, es geht um die Herzenseinstellung. In den Sprüchen wird das wunderbar ausgedrückt. Ja, die Sprüche, geschrieben von Salomo aus der Sicht eines Vaters an seinen Sohn. Da lesen wir in Kapitel 7, Vers 1: Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das bedeutet, dass man die Worte der Eltern nicht nur hört, sondern dass man sie von Herzen annimmt. Das bedeutet, dass man den Eltern, ob sie in der Nähe sind oder nicht, gehorsam ist. Ja, dass man die Gebote bewahrt wie sein Augapfel. Auf mein Auge achte ich auch noch, wenn ich meine Eltern nicht in der Nähe sind. Dass ich mir die Gebote um den Finger wickel, ist ein Bild dafür, dass ich, bevor ich etwas tue, es abgleiche mit dem Willen, mit den Worten meiner Eltern. Das bedeutet, dass man seinen Eltern von Herzen vertraut und sie liebt. Und das fällt oft sehr schwer, weil auch Kinder Sünder, Egoisten sind, die ihren eigenen Willen haben und das vom ersten Tag nach ihrer Geburt. Wahrscheinlich auch schon vorher, aber da kriegt man es noch nicht so mit. Das fällt aber auch oft schwer, weil auch die Eltern Sünder sind und viele Fehler begehen, gerade in der Erziehung der Kinder. Sie haben längst nicht immer die Zeit und Geduld und Weisheit und Liebe, die nötig wären. Und darum ist es so wichtig für Kinder, das Evangelium kennen und lieben zu lernen. Darum ist es so wichtig für sie, dass sie immer wieder auf Christus sehen und in der Erkenntnis seiner Liebe wachsen und von ihr erfüllt werden. Dass sie erkennen, ja, das hat Christus für mich getan, so hat er mich geliebt. Und das, was ich tue, tue ich für Christus, durchaus Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Dann, nur dann, können sie auch ihrer Berufung würdig wandeln und aus Dankbarkeit Christi gegenüber ihren Eltern gehorsam sein. Nur durch Christus. Und hier muss ich noch eine Ergänzung anfügen. Könnte man nicht hier auch sagen, dass die Kinder aus Dankbarkeit ihren Eltern gegenüber gehorsam sein soll. Und sicherlich ist das auch ein Aspekt, und es ist schön, wenn es so ist, dass Kinder ihren Eltern dankbar sind und aus Dankbarkeit ihren Eltern dann auch gehorsam sind. Aber was ist, wenn ihre Eltern willkürlich und ungerecht zu den Kindern sind? Was ist, wenn da einfach sehr wenig da ist, wofür man dankbar sein, vielmehr sehr viel, worüber man zornig werden kann? Sollen Kinder da nicht mehr gehorsam sein? Wir sehen, der Gehorsam zu den Eltern muss auf der Liebe Christi gründen. Das heißt, dass man die Eltern ehrt, auch wenn das, was sie tun, nicht ehrbar ist. Und hier schließt sich noch eine Frage an. Wie sollen Kinder ihren Eltern begegnen, von welchen sie misshandelt werden? Es ist eine Sache, wenn Eltern ungläubig, ungerecht und lieblos sind, aber wenn sie ihre Kinder körperlich und oder seelisch misshandeln? In solchen Fällen ist es sehr wichtig, dass andere verantwortliche Erwachsene eingreifen. Kinder müssen, wenn es erforderlich ist, aus der Gefahrenzone gebracht und die Eltern zur Rechenschaft und wenn irgend möglich zur Buße geführt werden. Das fünfte Gebot verliert dennoch nicht seine Bedeutung. Kinder haben auch in diesen schlimmen Fällen weiterhin die Aufgabe, ihre Eltern zu ehren. Das heißt, dass sie ihren Eltern helfen, zur Buße zu kommen Das heißt, dass sie ihre Eltern nicht dafür hassen, was sie ihnen angetan haben, sondern dass sie ihnen vergeben. Und das heißt, dass sie ihnen, soweit es geht, soweit sie nicht gegen den Willen Gottes verstoßen, ihnen gehorsam sind. Und vielleicht werden sie gerade dadurch zu einem Werkzeug Gottes, welches ihre Eltern zur Umkehr führt. Ohne Christus, ohne seine Vergebung und Gnade ist das alles undenkbar. Nur wenn sie von seiner Liebe erfüllt sind, werden sie selbst zu dieser Liebe fähig sein. Und damit komme ich zu einem letzten Unterpunkt, nämlich zu dieser Verheißung. Ehre deine Eltern, ein Gebot mit Verheißung. Kinder sollen ihre Eltern ehren, ihnen gehorsam sein und sie lieben aus Liebe und Gehorsam zu Gott. Und auf dieser Liebe liegt die Verheißung Gottes, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Gott will gehorsame Kinder segnen. Paulus begründet dieses Gebot scheinbar damit. Ja, sei gehorsam, denn darauf liegt Gottes Verheißung. Gott ermutigt die Kinder mit dieser Verheißung zum Gehorsam. Er will ihr Leben in dieser Welt segnen. Kinder, die zu Christus gehören, die sind Kinder Gottes. Sie sind Erben des ewigen Lebens. Aber Gott verspricht ihnen darüber hinaus, sie schon in dieser Welt zu segnen. Und das ist keine Garantie, dass man jetzt 80 oder 90 Jahre alt wird. Dann müssten wir davon ausgehen, dass der Bruder Paul Rosin sehr brav war zu Hause. Der wird nämlich dieses Jahr 90, soviel ich weiß. Aber Gott verspricht ihnen, Gott verspricht euch Kindern die Fülle des göttlichen Segens. Euer Gehorsam soll nicht unbelohnt bleiben, sondern ihr werdet die Nähe und die Liebe Gottes erfahren. Liebe Kinder, seid euren Eltern gehorsam, wie ihr Christus gehorsam seid. Seid euren Eltern gehorsam, weil Gott euch dafür segnen will. Und seid euren Eltern gehorsam, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und damit kommen wir noch ganz kurz zu diesem zweiten Punkt, zu diesem zweiten Teil dieses biblischen Familiengrundmodells. Der erste Teil, den habe ich überschrieben, die Auswirkung der Liebe zu Christus in der Beziehung der Kinder zu den Eltern. Und jetzt überschreibe ich ihn ähnlich, die Auswirkung der Liebe zu Christus in der Beziehung der Eltern zu den Kindern. Auch da geht es um die Liebe zu Christus. Wenn Kinder gehorsam sein sollen gegenüber Christus und ihren Eltern, wenn sie dafür, so klein sie sind, schon Verantwortung tragen, um wie viel größer ist die Verantwortung für die Eltern, dieses Kind, diese Kinder richtig zu erziehen und zu unterweisen? Wenn Kinder nur durch das Wirken des Geistes, nur durch die Liebe zu Christus zu solchen Gehorsam geführt werden können, wie wichtig ist es, sie in rechter Weise im Glauben, im Herrn zu erziehen? Paulus spricht hier in besonderer Weise die Väter an, aber in dem Abschnitt davor über die Ehe wird deutlich, wird nochmal auch unterstrichen, die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Die Frau soll den Mann in seiner Aufgabe unterstützen. Das heißt, natürlich ist auch die Frau gemeint, die Mutter gemeint, dass sie ihre Kinder erziehen muss. Auch wenn der Vater in erster Linie die Verantwortung trägt. Und dann kommen hier zwei Teile. Das eine ist, dass Paulus sagt, reizt sie nicht zum Zorn, und das andere, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nicht zum Zorn reizen. Kinder sind kein Spielzeug, kein Eigentum der Eltern, mit dem sie nach ihrem Gutdünken verfahren können. Sondern sie sind ihnen von Gott anvertraut für eine bestimmte Zeit. Liebe und Vertrauen der Kinder werden zerstört, wenn Eltern willkürlich und ungerecht mit ihnen umgehen. Wenn der Maßstab ihres Handelns, ihrer Erziehung, ihre jeweilige Befindlichkeit und nicht der Wille Gottes ist. Nein, sie sollen erzogen werden in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So wie Gott sein Volk erzieht, So wie Christus seine Jünger erzogen hat, da können wir es wunderbar sehen. Die ganze Bibel ist voller Erziehung. Nicht nur diese drei Verse hier, die ganze Bibel ist voller Erziehung. Dann können wir sehen, wie auch Eltern ihre Kinder erziehen sollen. Und dazu gehören Treue und Konsequenz. Und da gehört sicherlich auch dazu, dass man die Kinder diszipliniert, dass man sie züchtigt, wenn es sein muss. Dazu gehört Zeit und Geduld. Aber es bedeutet natürlich auch, oder vor allem, sie im Willen Gottes zu unterrichten. Ihnen immer wieder bei allen Gelegenheiten das Wort Gottes zu erzählen und zu erklären, so wie wir es schon im Gesetz, im 5. Buch Mose gelesen haben. Ob du stehst, ob du gehst, ob du draußen bist, ob du drin bist, gib deinen Kindern das Wort Gottes weiter. Und sei selber darin ein Vorbild. Gott setzt die Methodik und die Inhalte der Erziehung fest. Ja? Die Zucht, die Methodik und die Ermahnung des Herrn, die Inhalte. Und damit komme ich zum Schluss. Und wir wollen nochmal auf die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern schauen. Wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Und wer die Evangelien kennt, der weiß, die Jünger, die haben so ziemlich kein Fettnäpfchen ausgelassen, keinen Fehler ausgelassen, den man begehen konnte. Wie hat Jesus sie erzogen? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Wie hat er sie zu diesen Männern gemacht, die fähig waren, die Gemeinde zu gründen, aufzubauen? Er hatte viel Geduld mit ihnen. Er hat viel Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sie gefordert, hat sie immer wieder ermahnt. Er hat sie unterwiesen im Wort Gottes, hat es immer wieder wiederholt. Wie oft hat Jesus seinen Tod angekündigt? Die Jünger haben es immer wieder nicht begriffen. Und Jesus hat immer wieder ihnen das neu erklärt. Ja, er ging noch weiter. Er hat seinen Jüngern gedient. Er war ihnen ein Vorbild. Er ist für sie eingetreten. Er hat sie geschützt und versorgt. Und letztlich hat er sich für sie aufgeopfert. Er ist ans Kreuz gegangen für sie. Und die Jünger, wie war ihre Beziehung zu Jesus geprägt? Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie ihm treu gefolgt, haben ihm gedient, haben Verantwortung übernommen und haben ihren Herrn geliebt. Und auch sie sind meistenteils für ihren Herrn in den Tod gegangen. Können Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder so lieben? Ja, das ist nein. Sie können es nicht. Wir können es nicht. Nicht aus eigener Kraft. Aber Christus hat uns so geliebt. Er hat sich für uns erniedrigt. Er ist für unsere Schuld, für unsere Lieblosigkeit, für unseren Ungehorsam, für unsere Willkür und Ungerechtigkeit und Untreue zu Gott und zueinander. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er ist dafür gestorben und der Epheserbrief macht deutlich, er hat uns Frieden gebracht. Frieden zwischen Juden und Heiden, das große Thema im Epheserbrief, die Gemeinde, wie Christus Menschen aus den verschiedensten Ländern und Gesellschaften und Schichten der Gesellschaft in der Gemeinde vereint, aber auch Frieden in die Familien, indem er unsere Schuld vergibt. Und indem er uns seinen Geist gibt, indem er uns mit seiner Liebe erfüllt. Die Herausforderung dieser kurzen Verse über die Familie ist sehr, sehr groß. Schaut darum umso mehr auf Christus und sein Werk für uns und bittet Gott täglich, so wie Paulus es tat, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wir wollen nun auf dieses Wort antworten mit dem nächsten Lied. Das Lied Nummer 1. Ach, bleib mit deiner Gnade. Lied Nummer 1. Und darum bitten wir, dass du uns mehr und mehr mit deiner Liebe erfüllst, dass wir fähig werden, dir in rechter Weise zu danken, dass wir fähig werden, diese Liebe weiterzugeben, gerade in unseren Familien. Ja, wie oft sind wir freundlich zu fremden Menschen und wie oft sind wir unfreundlich, gerade wenn es die eigenen Familienangehörigen sind, weil wir dann wenig Geduld und Zeit haben. Und Herr, wir bitten dich, dass du Frieden in unsere Familien schenkst, dass du uns Liebe zueinander schenkst. Wir bitten dich besonders, Herr, für die Kinder, dass sie es lernen und erkennen, dass auch sie Verantwortung tragen. Dass es bedeutet, wenn sie zu dir gehören, dass sie auch ihren Eltern gehorsam sein sollen, dass darauf Segen liegt. Und wir bitten dich für die Eltern und auch für alle anderen, die Vorbilder für die Kinder sind, die sie erziehen, die für sie beten, dass du uns allen Weisheit gibst, die Kinder in rechter Weise, in der Zucht, in der Mahnung des Herrn zu erziehen. Herr, wir wollen dir diesen Tag, die Vorträge, die noch kommen, anbefehlen. Wir bitten dich Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, segne diesen Tag und segne unsere Gemeinschaft. Und wir wollen dich nun gemeinsam mit den Worten bitten, die du, Herr Jesus Christus, uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Nächsten Vortrag wollen wir eine kurze Pause machen, 5 Minuten. Wir machen dazu nochmal die Fenster auf, dass wir alle nochmal ein bisschen durchatmen können. Und ja, wie gesagt, nach 5 Minuten wollen wir dann gerne weitermachen.
Hi. Schön.
Nein, ich habe es gar nicht gelesen. Ich dachte nur vom Thema her. Du sagtest, das Thema würde dich interessieren. Sprache und Wort Gottes gerade bei Jeremia.
So, ja, ja.
Aber du warst nicht so begeistert, oder? Du musst ja aus der Frage schließen.
Ja, ja, ich bin da, ja. Schon eine Weile.
Ich bin dabei.
Ich kämpfe da nicht viel, oder?
Oder hat er gewusst, dass ich bin nicht kämpfe? Ja. Jetzt noch irgendwas,
Hallo. Ich habe es gar nicht gelesen. Wir können darüber sogar diskutieren, mal in unserem Alltag.
Ja, das kannst du fragen, das hier. Das ist schnell.
Das war aber eine gute Grundlage.
Ja, sehr gut. Schöner Einstieg, ja.
Das war eine gute Grundlage. Ich ja, oder Sie, ja. Ich hatte ja angerufen, ob ich hier was auslegen soll, Informationen. Ja, von der Schule, Handschule. Wo ja, habe ich das alles belegt jetzt hier? Ja,
da hinten, da haben wir von unserer Gemeinde etwas liegen.
Da liegt er dabei.
Ja, da liegt er dabei.
Ja. So, ja.
Moment, Ihr Name, da war mir doch...
Fischer, Helmut
ja,
Fischer.
Ja,
unser Bekannt hier mit links.
Ja.
Mit alleine oder Familie?
Das ist diesmal alleine.
Alleine.
Schwer im Herzen, aber ja.
Die Stunde ist eigentlich klar. Ja.